Info vom Montag.
15. Januar 1996.
Geht davon aus, dass die Militäraktion gegen die tschetschenischen Geiselnehmer in Dagestan rasch beendet wird. Die Operation zur Befreiung der Geiseln im Grenzort Pervomaisk, in dem sich das Rebellenkommando noch mit etwa 100 Geiseln verschanzt hält. Inzwischen sollen die Einheiten aus Moskau, russische Spezialeinheiten, waren am Vormittag nach einem Sturmangriff in das Dorf vorgerückt, in dem sich das Rebellenkommando noch mit etwa 100 Geiseln verschanzt hält. Neun Rebellen getötet. Unterdessen hat der russische Menschenrechtler Kowaljow Präsident Jelzin aufgefordert, nach Angaben der Tschetschenen wurden bei den Kämpfen 34 russische Soldaten sowie 9 Rebellen getötet.
Den Angriff auf die tschetschenischen Rebellen unverzüglich zu beenden, um das Leben der Geiseln. Rebellenkommando noch mit etwa 100 Geiseln verschanzt hält. Inzwischen sollen die Einheiten aus Moskau die Verteidigungslinien der Separatisten
gegen die tschetschenischen Geiselnehmer in Dagestan
bei den Kämpfen 34 russische Soldaten.
Die Operation zur Befreiung der Geiseln im Grenzort Pervomaiskoje könne nach seiner Einschätzung bereits heute abgeschlossen werden,
unverzüglich zu beenden.
Das sogenannte tschetschenische Geiseldrama scheint mit der Erstürmung des von den Rebellen besetzten Ortes im kaukasischen Dagestan am heutigen Montag zu Ende zu gehen. So melden es jedenfalls diverse bürgerliche Medien. Der Aufforderung, eine politische Lösung des Konfliktes zu versuchen, kam die russische Regierung offenbar nicht nach. Diese Banditen müssen vernichtet werden, erklärte der russische General Michailow vergangene Woche. Und so geschieht es. Ein Abzug der russischen Truppen aus Tschetschenien steht ebenso wenig zur Diskussion wie eine geartete Autonomie Tschetscheniens. Nachdem Jelzin selbst die Sowjetunion auflösen musste, um an die Macht zu kommen, kann er nun diese Macht nur noch halten, wenn er den weiteren Auflösungsprozess mittels russischer Staatsräson stoppt. Bei diesem Konflikt spielt der russische Nationalismus ebenso eine Rolle wie der tschetschenische. Der eine ist so unsympathisch wie der andere. Dennoch gibt es wohl kaum einen Grund, sich ausgerechnet auf die Seite des russischen kriegskapitalistischen Nationalismus zu stellen, wie es die bürgerlichen Medien hierzulande tun. Es geht bei diesem Konflikt auch um die Kontrolle über Ölreserven und Öltransportwege in der Kaukasusregion, mit der sich Millionen US-Dollar gewinnen lassen. Und es geht auch und vor allem um eine Machtdemonstration des russischen Militärs, welches nach der Schlappe von Budionovsk, der erfolgreichen Geiselnahme vom Juni 95, seine Professionalität und Stärke beweisen möchte. Gegen diese Macht des russischen Militärs arbeiten seit Jahren diverse Menschenrechts-, Flüchtlingshilfe- und Kriegsdienstverweigererorganisationen. Anfang Dezember fand zu diesem Thema eine Tagung in Bonn statt, auf der zahlreiche russische Gäste anwesend waren. Organisiert wurde diese Tagung von Connection e.V., einem Verein, der seit 10 Jahren zu Fragen der Kriegsdienstverweigerung und Desertation arbeitet und viele internationale Kontakte unterhält. Mit Rudi Friedrich von Connection e.V. sprach ich über Kriegsdienstverweigerer in Russland, Menschenrechtsverletzungen der russischen Armee und die Arbeit verschiedener russischer Antikriegsgruppen.
Es wurde Anfang der 90er Jahre in Russland in der Verfassung ein Artikel aufgenommen, nach dem es möglich ist, einen Ersatzdienst zu leisten, der aber nicht näher ausgeführt worden ist. Die Bewegung gegen Gewalt in Moskau hat auf Grundlage dieses Artikels versucht, das auch umzusetzen, ganz praktisch umzusetzen. Sergei Sorokin, der in dieser Gruppe arbeitet, hat mit seinem eigenen Sohn angefangen und hat dies auf einer Fachtagung im Dezember auch näher berichtet und sagt, es geht. Es ist möglich, dass die Leute dort den Kriegsdienst verweigern auf Grundlage dieses Artikels. Derzeit gibt es kein Gesetz, kein Ausführungsgesetz. Das heißt, dass alle diejenigen, die sich auf diesen Artikel berufen, im Moment keinerlei Dienst zu leisten haben. Es gab in den letzten beiden Jahren Versuche, ein Ersatzdienstgesetz in der Duma im russischen Parlament beschließen zu lassen. Der letzte Termin war der 6. beziehungsweise dann tatsächlich der 8. Dezember, dort wurde dieses Gesetz nicht angenommen. Das heißt, dieser Zustand besteht auch weiterhin. Nun befürchten die Gruppen in Russland, dass die Zuständigkeit für eine solche Ausführungsbestimmung auf die einzelnen Regionen übergeht und dass das eher nachteilig ist. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass dieses Recht eigentlich vorhanden ist, dass aber niemand darüber Bescheid weiß.
Wie viele junge Männer machen denn Gebrauch von diesem Recht?
Es sind nur ganz wenige. Ich denke, dass die Bewegung gegen Gewalt fast alle erreicht, die auch davon Gebrauch machen. Das sind einige Dutzend. Es gibt auf der anderen Seite eine sehr große Zahl von Wehrpflichtigen, die der Anberufung gar nicht nachkommen. Zehntausende, sagte Chris Hunter auf dieser Fachtagung, gehen jährlich nicht zum Militär, entziehen sich der Anberufung. Die Konsequenz ist, dass das russische Militär beispielsweise in Moskau die Stadtteile durchkämmt, ganz gezielt die jungen Männer rausgreift und direkt zum Militär bringt. Es gibt also eine sehr große Zahl, geschätzt wird sie auf etwa 30%, die sich der Einberufung einfach entziehen.
Ist das eine Zahl, von der man sagen könnte, dass sie das Militär in irgendeiner Weise gefährdet in ihren Strukturen, oder ist das eher marginal?
Das ist nicht unbedingt marginal. Ich denke, das ist für eine Gesellschaft schon relativ viel, wenn 30% der jungen Männer einfach der Wehrpflicht nicht nachkommen wollen. Auf der anderen Seite hat das russische Militär mit etwa schätzungsweise 2 Millionen Militärangehörigen keine Probleme, Rekruten aufzutreiben, also die Struktur des Militärs aufrechtzuerhalten. Solche Auswirkungen hat das nicht, aber ich denke, so eine große Zahl zeigt auch einen bestimmten Ausdruck davon, wie beliebt oder gerade wie unbeliebt ein solches Militär ist, dass so viele nicht dorthin gehen wollen und welche Stellung es in einer Gesellschaft hat.
Anfang Dezember fand nun in Bonn eine Tagung von Vertreterinnen von verschiedenen Menschenrechts-, Flüchtlingshilfe- und Kriegsdienstverweigerungsorganisationen statt. Auf dieser Tagung wurde auch die Zahl bekannt gegeben, dass jährlich 5000 Menschen in der russischen Armee sterben. Wie kommen denn diese 5000 Männer zu Tode?
Ja, zum einen muss man sagen, dass dies eine offizielle Zahl ist und die 5000 bezieht sich auf Friedenszeiten. Also es geht aber nicht darum, dass 5000 Männer vom russischen Militär in einem Krieg umkommen, sondern das ist alljährliche Praxis im russischen Militär bei Unfällen durch die Misshandlung im Militär, die im russischen Militär sehr extrem sind, und durch Selbstmorde. Es gibt eine Praxis oder einen Umgang mit dieser Frage, die gibt es in sehr vielen Ländern. Vom Militär aus wird sehr häufig dargestellt, dass es keine Misshandlungen im Militär gibt. In Russland nennt man das die sogenannte Detovchina. Die Detovchina besteht darin, dass es ein Kastensystem im Militär gibt. Die Älteren schikanieren die niederen Kasten. Die niederen haben dann alle miserablen Arbeiten auszuführen. Sie haben sich auch sexuell zur Verfügung zu stellen. Sie werden vergewaltigt. All dieses passiert im Militär. Und daraufhin gibt es Todesfälle durch diese Schikanen, durch Schläge, durch Misshandlungen. Diese Todesfälle werden vom Militär sehr häufig als Selbstmorde dargestellt. Insofern gibt es die offizielle Zahl von 5000, wobei in dieser Zahl von 5000 sicher nicht eine wirklich reelle Zahl von Misshandlungen benennbar ist. Das kann man im Grunde nur von außen beurteilen und sagen, das ist eine der wichtigsten Ursachen für diese häufigen und für diese große Zahl von Todesfällen im russischen Militär.
Wurden da denn schon mal irgendwelche Leute juristisch zur Rechenschaft gezogen?
Nein. Das russische Militär nimmt für sich einen sehr hohen Stellungsanspruch in Anspruch und auch politisch hat es in Russland einen sehr hohen Stellenwert. Das wurde zum Beispiel sehr deutlich, als Sergei Sorokin auf der Fachtagung deutlich machte und sagte, wenn hier jemand einberufen worden ist vom russischen Militär, dann gibt es doch die Möglichkeit, dass er nachträglich einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung stellt. Und da war unter den russischen Teilnehmern die Diskussion, ja, wie ist es denn überhaupt möglich? Dann wäre doch eigentlich das Militärgericht dafür zuständig und da hat er doch niemals eine Chance. Sergei Sorokin sagt, das ist ja so üblich, dass das Militärgericht zuständig ist, aber tatsächlich kann man behaupten, das Zivilgericht wäre zuständig und wir haben solche Verfahren und versuchen, solche Verfahren durchzusetzen. Also in der russischen Gesellschaft selbst haben die Militärgerichte, hat das Militär einen sehr hohen Stellenwert und ist im Grunde unantastbar. Es bedarf sehr vehementer Einsätze und Unterstützung von solchen Gruppen für die entsprechenden Personen, dass trotzdem etwas möglich ist. Ja. Es gibt bisher keine uns bekannten Fälle, wo tatsächlich geklagt, mit Erfolg geklagt worden wäre bei Todesfällen.
Ihr habt nun als Connection e.V. ja Kontakte zu verschiedenen Antikriegsgruppen, Menschenrechtsgruppen. Da gibt es die Bewegung gegen Gewalt, die du eben jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast. Es gibt die Komitees der Soldatenmütter, es gibt die Quokka Peace and Service. Kannst du vielleicht nur beschreiben, was die unterschiedlichen Ansätze dieser Gruppen sind?
Die Bewegung gegen Gewalt ist, das hatte ich ja schon gesagt, eine Gruppe, die vor allen Dingen Kriegsdienstverweigerer unterstützen will in einem Verfahrensweg, den es eigentlich noch nicht gibt. Sergei Sorokin versucht, die einzelnen jungen Männer durch dieses Verfahren durchzubringen und eine Anerkennung ihrer Kriegsdienstverweigerung zu erreichen auf Grundlage des bestehenden Artikels in der Verfassung. Quokka Peace and Service ist eine Organisation, die mit Sitz in Moskau, die dort ein Büro eingerichtet haben, um andere Gruppen zu unterstützen, um eine Vernetzung dieser Gruppen herzustellen, um auch auf internationaler Ebene eine Unterstützung zu erreichen. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Arbeit, so einen Kontakt aus Russland heraus nach Westeuropa und in die USA hinein zu bekommen, weil die russischen Gruppen an dieser Unterstützung hängen, weil der politische Druck, der auf sie ausgeübt wird, nur dadurch in etwas aufgefangen werden kann, indem es eine solche Unterstützung aus westeuropäischen Ländern oder aus den USA gibt. Die Soldatenmütter ist ein Komitee, die vor allen Dingen im Tschetschenienkrieg bekannt geworden sind. Das sind Mütter, die sich für ihre Söhne einsetzen und sagen, diese Söhne sollen nicht ins Militär gehen und wenn sie desertieren, dann wollen wir sie unterstützen, dass sie nicht bestraft werden. Die Soldatenmütter haben sehr viel Erfahrung mit dieser Arbeit. Sie haben in diesen Fällen auch relativ viel erreichen können. Also in den Fällen der Desertion in Tschetschenien haben sie sehr häufig erreichen können, dass die Männer nicht bestraft worden sind. Die Soldatenmütter haben auch einen Marsch organisiert nach Grosny im letzten Jahr. Diese unterschiedlichen Friedensgruppen und noch einige andere mehr versuchen in Tschetschenien Behandlungen anzubahnen, also an Anregungen dafür zu geben, dass auf nicht militärische Art und Weise der Konflikt dort gelöst werden kann. Das ist ein Teil. Ein anderer Teil ist, dass sie die Menschenrechtsverletzungen insbesondere vom russischen Militär beschreiben, dass sie sagen, was dort passiert und dass sie sagen, dieser Krieg gegen die tschetschenische Bevölkerung ist in jeder Weise ungerecht. Sie sagen aber auch, was von den tschetschenischen Truppen an Menschenrechtsverletzungen passiert. Sie beschreiben im Grunde die Situation, die dort besteht und versuchen dies öffentlich zu machen, versuchen die Deserteure zu unterstützen und versuchen andere Möglichkeiten, andere Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Welche Art von Menschenrechtsverletzungen finden da denn statt in Tschetschenien?
Naja, eine der Formen war, dass die Stadt Grosny völlig zusammengeschossen worden ist. 90% der Häuser sind nach deren Berichten zerstört. Es gibt Lager, in denen die Gefangenen unter miserabelsten Bedingungen festgehalten werden. Es wird von Erdhöhlen berichtet, von Kriegsgefangenen, die da untergebracht werden, was heißt untergebracht werden, hineingesteckt werden. Es wird auch davon berichtet, dass diese Türe, diesem unterliegen. Die Teilnehmer aus Russland hatten Bilder mitgebracht, wo auch klar war, es gibt dort Vergewaltigungen, Verbrechen an der Zivilbevölkerung und so weiter und so fort.